Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich einen super Tipp für euch. Der Frühling steht vor der Tür und das bedeutet, die Gartensaison startet. Es wird allerhöchste Zeit, den Garten auf Vordermann zu bringen. Egal, ob ihr neue Pflanzen, frische Erde oder schicke Gartenmöbel braucht, mit unserem heutigen Werbepartner Klarna könnt ihr eure Einkäufe bei vielen eurer Lieblingshändler ganz einfach und flexibel bezahlen. Klarna macht das Shoppen für eure Gartenprojekte aber nicht nur einfacher, sondern auch lohnender. Denn mit ihrem Cashback-Programm könnt ihr beim Einkaufen sogar Geld zurückbekommen. Kauft einfach über die Klarna-App bei teilnehmenden Händlern ein. Dazu gehören übrigens auch viele große Baumarktketten und erhaltet bis zu 10% Cashback. Dieses Cashback wird euch als echtes Geld gutgeschrieben, das ihr für zukünftige Einkäufe nutzen könnt. Um von diesem Vorteil zu profitieren, müsst ihr einfach ein Klarna Guthaben einrichten und über die App shoppen. So könnt ihr nicht nur smarter shoppen, sondern auch clever sparen. Ideal für alle, die ihre Gartenprojekte effizient umsetzen möchten. Also, worauf wartet ihr noch? Startet in die Gartensaison, shoppt smart und verdient Cashback mit Klarna. Mehr Infos findet ihr unter klarna.com/de/cashback. Und jetzt viel Vergnügen mit unserer Podcast-Folge.
Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Bei jeder Gelegenheit bin ich auf dem Balkon und inspiziere die Töpfe aufmerksam, um zu schauen, wo sich jetzt schon was regt und welche Pflanzen eifrig austreiben. Das Olivenkraut hat den Winter prächtig überstanden. Da war ich irgendwie ganz erstaunt, weil es so filigran ist und ich habe es noch nicht mal eingepackt. Und der Rosmarin, der zeigt gerade seine hellblauen Lippenblüten und lockt so manche Biene an. Ich habe natürlich auch mal eine Blüte genascht und oh, die schmecken so intensiv nach Rosmarin. Richtig lecker. Nach dem langen Winter merkt man irgendwie, wie gut diese frischen Aromen tun, die belebend wirken und der Körper auch so danach lechzt. Ja, also am liebsten möchte ich gerade alles naschen, was irgendwie kräutrig ist. Also ich merke, mein Kräuterakku ist definitiv leer. Hallo liebe Grünstadtmenschen und Kräuterliebhaber da draußen. Mein Name ist Carina und ich begleite euch durch die Folge. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, dreht sich heute alles um Kräuter. Welche Fehler man von Anfang an vermeiden sollte, wie man sie erfolgreich anbaut, erntet und sie unseren Garten bereichern. Mein heutiger Gast ist Caroline Urban. Sie betreibt mit ihrem Bruder und ihrer Mutter die Demeter-Gärtnerei Kräutergarten Urban in Wiehl am Kaiserstuhl, bei Freiburg im sonnigen Süden Deutschlands. Die gelernte Staudengärtnerin hat eine große Leidenschaft für Kräuter. Und ich bin mir sicher, dass sie unseren Kräuterhorizont erweitern wird. Hallo Caroline und herzlich willkommen beim Podcast Grünstadtmenschen.
Ja, hallo auch von mir.
Caroline, ich habe gleich zu Beginn eigentlich eine recht banale Frage. Denn was macht Pflanzen eigentlich zu Kräutern?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich, wenn man es botanisch nimmt, sind Kräuter einjährige Pflanzen und Stauden mehrjährige Pflanzen. Aber natürlich hat sich das irgendwann so eingebürgert, dass Kräuter Pflanzen sind, die wir essen, würde ich sagen. Also das ist eigentlich das, worunter landläufig der Mensch Kräuter bezeichnet. Alles, was wir in Tee tun, alles, was wir in Salat tun, womit wir kochen, das sind Kräuter. Also praktisch Pflanzen, die schmecken und riechen, würde ich sagen. Das ist das, was man unter Kräuter jetzt versteht, auch wenn es eigentlich botanisch nicht ganz richtig ist.
Okay, das stimmt. Was begeistert dich denn an Kräutern?
Ja, eben, dass man sich durchriechen kann, dass man sie essen kann, dass man leckere Tees machen kann. Also das ist einfach halt eine große Welt der Vielfalt, sag ich mal, an unterschiedlichen Nuancen, an unterschiedlichen Gerüchen, an Sachen, die man entdecken kann. Und die meisten Kräuter blühen ja auch wunderschön, also von der Farbe her und auch sehr üppig und sehr duftend. Also es ist einfach ja eine Welt, die einen sehr emotional mitnimmt, würde ich auch sagen. Also so Stauden, die sind halt schön, aber wenn es natürlich noch riecht und wenn man es noch schmecken kann, ist es halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis.
Das stimmt, das, ja doch.
Die Vielfalt, die begeistert natürlich.
Ja. Da gebe ich dir absolut recht, irgendwie, dass so diese Düfte und Aromen, ne, die machen irgendwie nochmal was so mit einem persönlich, finde ich. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja,
und oft sind es dann auch Erinnerungen, also die man mit Sachen verbindet, die man da riechen kann. Das ist auch ganz toll.
Und sag mal, wie kann man denn so Kräuterpflanzen unterteilen? Weil Kräuterpflanzen ist ja erstmal so ein großer Begriff irgendwie. Wie macht ihr das vielleicht auch in der Gärtnerei? Oder ja, gibt es solche Unterteilungen?
Ja, die gibt's natürlich. Also wir unterteilen eigentlich in Wildkräuter, Salatkräuter, mediterrane Kräuter und Teekräuter. Also das ist mal so unser Oberbegriff. Duftkräuter gibt's auch noch. Bei den Duftkräutern sind auch viele dabei, die man jetzt so nicht so häufig verwendet, wie zum Beispiel Monaden oder Agastachen oder auch den Lavendel. Also Lavendel kann man natürlich super in Schlaftee machen, aber das machen die wenigsten. Also wenn, dann vielleicht noch ins Lavendelsäckchen, aber Lavendel nimmt man nicht zum Kochen, ist aber trotzdem, gehört zu den Kräutern, sag ich mal. Genau, das ist so unsere Unterteilung.
Das stimmt. Welche Arten würdest du denn Kräuteranfängern empfehlen, die bisher kaum Erfahrung mit Pflanzen haben?
Welche Arten? Eigentlich am besten sowas wie Schnittlauch, Sauerampfer, Winterheckzwiebel gibt es zum Beispiel, die macht ganzjährig so Zwiebelgrün und trägt eigentlich das ganze Jahr, also trägt, produziert das ganze Jahr grün. Auch sowas wie Oregano oder so sind eigentlich relativ pflegeleicht. Ich weiß, dass die Leute immer ein Basilikum haben wollen, aber da braucht man einfach gute Qualität, damit man daran auch Freude hat. Weil wenn man halt landläufig im Biomarkt oder im Baumarkt sich so einen Topf kauft, der ist eigentlich nur zum Abschneiden. Also der, dass man den dann wirklich übers ganze Jahr ziehen kann, das ist eher schwierig, sag ich mal. Das würde ich dem Anfänger, der hat dann, glaube ich, da keinen so großen Spaß dran.
Ja. Und sag mal, hast du auch so deine Top 5 Kräuter, sag ich mal, die irgendwie besonders lecker sind und die auch optisch sowas fürs Auge bieten? Hast du da so ein paar Favoriten vielleicht?
Ja, also ich bin ein ganz großer Kräuterteetrinker. Also bei uns gibt's eigentlich von jetzt bis dann in späten Herbst gibt's jeden Tag frischen Kräutertee, weil es gibt für mich eigentlich nichts Besseres als Kräuter von frischen Kräutern. Und da habe ich natürlich meine Lieblingsminzen, Black Spearmint und Multimenta. Die eine ist sehr mentholhaltig, die andere ist sehr ausgewogen. Mein Bruder liegt die Pauvre de Corselle, das ist eine französische Teeminze, die ist auch sehr kräftig. Und dann natürlich zusammen mit Melisse. Und ich mache immer gern noch Brennnessel mit rein oder einen Löwenzahn oder sowas. Also eher so einen gemischten Tee. Und zum Essen bin ich halt schon so ein Wildkräuter-Fan. Also gerade jetzt im Frühjahr, allein wie es schon riecht, wenn man es abschneidet, ist einfach, finde ich, toll. Und ja, Lieblingskräuter ist immer für einen Gärtner so ein bisschen schwierig.
Das ist schwierig,
ne? Die sind,
ne? Ja,
alle irgendwie toll und die blühen auch toll. Also zum Beispiel den Üsop verwendet man eher wenig, aber der sieht halt wunderschön aus. Der hat dunkelblaue Blüten, blüht lange und riecht auch toll. Den hat man halt früher an Fleischgerichte gemacht. Heutzutage kennt ihn kaum noch einer. Aber es ist eine ganz tolle Kräuterpflanze zum Beispiel. Oder Currykraut.
Ja, stimmt, Currykraut ist auch recht gut, ne? Und ist auch noch immer grün. Also, ne, wenn der Winter
immer,
nicht so harsch ist.
Immer grau, ja.
Immer grau.
Graue Blätter. Aber eben diese knallgelben Blütenköpfchen dann Mitte des Jahres. Und die werden auch relativ groß. Und die riechen gut. Und ja, für so trockene, steinige Mäuerchen oder so ein Hochbeet ist das super.
Ja. Ja, aber ich mag generell auch so mediterrane Kräuter, auch so Rosmarin, Salbei, auch dieses Currykraut, weil die auch gestalterisch auch irgendwie so reizvoll sind und weil man die ja auch so, ne, auch mit Stauden auch so gut kombinieren kann. Mhm. Aber viele Gärtner, die setzen ja auch ihre Kräuter ganz klassisch in so eine Kräuterspirale. Aber ich bin irgendwie mit dieser Schneckenform nie so richtig warm geworden. Ich weiß nicht, wie stehst du zu dieser Kräuterspirale? Ist das noch zeitgemäß?
Also zeitgemäß ist es sicher noch, weil es ist jedes Jahr noch in irgendeiner Gartenzeitschrift drin. Also die Redakteure halten dran fest. Ja, ja. Meins war es noch nie, ganz ehrlich, weil ich verstehe dieses System, unten feucht, oben trocken. Mhm. Allerdings alle Pflanzen, die ich da oben draufsetzen will, wären halt riesig groß. Also wenn ich auf so eine Kräuterspirale, wenn die jetzt keine 10 Quadratmeter hat, oben ein Rosmarin draufsetze, dann macht der das zu. Von oben.
Okay.
Und das halte ich halt so irgendwie nicht für ganz sinnvoll. Also entweder man muss den radikal schneiden jedes Jahr mehrmals, aber sonst funktioniert die für mich einfach nicht. Also ich bin eher jemand, ich würde es dann vielleicht in große Töpfe machen, dass man die halt irgendwie arrangieren kann, wenn man das so möchte. Oder mir einfach ein Beet machen für die. Also
Weil ich finde es auch mal so schade, weil, also wie du schon sagst, irgendwie einerseits ist man ja froh, wenn der Rosmarin auch so üppig wird, oder?
Ja.
Dann hätte ich, mir würde es so wehtun, wenn ich den dann immer radikal irgendwie zurückschneide, um den irgendwie immer ja so in so einzugrenzen, ja, in so einen. Ja, so eine Kräuterschnecke.
Ja, aber man Stimmt. hat ja dann oben in Salbei und Rosmarin und beide wären riesig.
Ja.
Und die Minze, die haut ab. Also es ist, das sieht immer schön aus auf Bildern, aber für mich funktioniert es einfach nicht richtig gut. Und es ist ja auch nicht so, dass der Fuß der Kräuterspirale dann zwangsläufig feucht ist. Also meistens nee, ist das ja
richtig.
Trotzdem alles trocken. Also ist halt ein Gestaltungselement, aber... Für mich kein besonders sinnvolles. Ich würde dann eher, wenn ich irgendwas Abschüssiges habe, würde ich mir ein Mäuerchen machen und würde welche oben hin pflanzen. Gerade die Mediterranen auf dem Mäuerchen finde ich immer ganz schön. Mhm. Und sonst in Kübel oder einfach ein Beet machen mit einer schönen Umrandung.
Ja.
Man kann ja auch mit den Kräutern umranden. Ne? Man kann ja auch aus Lavendel einen Beetrand machen oder aus Üsop. Das geht ja.
Das stimmt. Als Einfassung. Oder manchmal sieht man das ja auch so mit diesem Schnittlauch. Wobei ich meine, wenn der dann einmal blüht, der sieht zwar irgendwie für ein paar Wochen schön aus, aber danach ist es dann halt auch wieder vorbei. Ja,
ja, dann ist er halt grün, genau.
Das stimmt, dann ist er einfach grün, aber das ist auch gut.
Ja.
Kann man immer nach und nach beernten.
Genau.
Du hast eben schon mal kurz das mit der Minze angesprochen. Das ist ja einerseits ein sehr beliebtes Kraut, das irgendwie wahnsinnig aromatische Blätter hervorbringt. Aber im Beet ist es irgendwie sehr ausbreitungsfreudig und hat irgendwie so ein bisschen als wucherndes Unkraut eher ein schlechtes Image. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
Ja, Erfahrungen. Ich weiß, dass sie abhaut, aber das hat seinen Grund. Also Minze mag sich selber nicht, deshalb wechselt sie den Platz.
Mhm.
Also es ist nicht so bei den meisten Minzen, dass sie dann das ganze Beet voll machen, sondern da, wo sie letztes Jahr war, ist sie dann dieses Jahr nicht mehr. Das heißt, dass sie eigentlich nicht wuchert, sondern wandert.
Okay.
Und das ist eben einmal, weil sie ihre eigenen Ausscheidungen nicht mag, die super sind für andere Pflanzen. Also gerade diese stark... ölhaltigen Pflanzen, sage ich mal, die sind immer gut, zum Beispiel für Beeren und auch Gemüsepflanzen, weil die das Aroma verbessern, diese Ausscheidungen, die diese Pflanzen haben. Aber die Minze mag sich selber halt nicht und zum anderen sucht sie halt besondere Mikronährstoffe, die es halt nicht viel gibt in der Erde, deshalb geht sie halt weiter. Das ist auch der Grund, warum sie im Topf anfängt, im Kreis zu laufen, weil sie will halt weg.
Ach,
so. Und wenn man Minze im Topf hat, muss man halt alle 1 bis 2 Jahre einmal komplett die Erde wechseln. Also die kann man super nehmen für alles andere, aber die Minze braucht halt neue.
Ja.
Sonst wächst sie nur noch am Rand und dann irgendwann nicht mehr.
Ach, spannend. Siehst du? Das ist mir noch nie aufgefallen irgendwie. Also dass man so, also dieses genaue Wuchsverhalten, weil man halt immer so dieses Gefühl, genau, die wird immer, die ist dann auf einmal überall, aber ja.
Ja.
Spannend, ja, dass sie sich selbst nicht mag.
Genau. Und das muss man halt einfach, entweder man sagt, okay, die Minze darf bei mir wandern. Also man kann die ja auch zum Beispiel, wenn man ein Hochbeet hat, dann setzt man sie halt in die eine Ecke und irgendwann ist sie dann in der anderen. Wenn einen das nicht stört, ist es ja nicht schlimm.
Mhm.
Und beim Topf muss man halt beachten, dass man ihr neue Erde geben muss, weil sie sonst halt irgendwann verkümmert, was sie tatsächlich auch tut. Also das ist so. Und sonst, ja, muss man sich einfach damit anfreunden, dass die Minze das so macht. Das ist halt ihre Art.
Ihre Art, ja. Das ist ja auch nur fair irgendwie, dass jede Pflanze auch so sein darf, wie sie möchte.
Genau.
Jetzt im April ist ja auch die Zeit von Bärlauch. Oh, ich glaube, wir lieben das ja irgendwie alle. Mhm. Die man ja auch so in großen Teppichen im Wald findet. Und dann gibt es ja auch noch die Knoblauchsrauke, die man jetzt auch wieder entdeckt. Und beide haben ja diesen schönen, also diesen feinen Knoblauchgeschmack, der ja so viele Gerichte auch verfeinert. Kann man denn diese Wildkräuter auch im Garten ansiedeln?
Also Knoblauchsrauke relativ leicht, wobei die halt immer auch nur einen gewissen, also wie der Bärlauch auch, einen gewissen Zeitraum hat, wo man die gut ernten kann. Also jetzt ganz im Frühjahr, bevor sie dann gleich anfängt zu blühen.
Mhm.
Ist auch immer die Frage, ob man noch Pflanzen vom letzten Jahr hat oder eben Sämlinge, die brauchen dann ein bisschen länger. Die Knoblauchsrauke ist ja auch so, dass die nicht so einen Mundgeruch macht. Wie der Bärlauch.
Ja.
Der Bärlauch ist halt eine Waldpflanze. Also wenn man viel Gehölz hat im Garten, also eher so waldiges mit so lockerem, fluffigem Boden, dann kann man da sicher Bärlauch ansiedeln, ansonsten wird es dem nicht gefallen. Also ich brauche den nicht in ein Hochbeet reinsetzen. Da hat er keinen Bock drauf. Mhm. Das ist so.
Okay, und wahrscheinlich, wenn er sich wohlfühlt, dann wird er wahrscheinlich auch größere Bestände langsam bilden, ne? Dass er sich so ein bisschen ausbreitet vielleicht.
Ja. Das macht er ja über mehrere Möglichkeiten. Also einmal macht er halt neue Würzelchen jedes Jahr und der sät sich auch aus. Die Ameisen tragen dann die Samen rum. Mhm. Also das mit dem Ausbreiten, das kann er ganz gut, wenn es ihm gefällt, klar.
Okay. Lass uns mal ein bisschen über so Standort oder auch so Substrat sprechen, denn das entscheidet ja auch darüber, ne, welche Kräuter sich auch wohlfühlen. Denn nicht alle sind ja irgendwie Sonnenanbeter, weil man assoziiert das oftmals immer so, Kräuter denkt man immer so an, ja, an gleich Rosmarin und Lavendel vielleicht. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so verschiedene Bereiche, so nach Sonne, Halbschatten und Schatten, irgendwie mal so typische Vertreter nennen und welchen Boden diese Kräuter so bevorzugen.
Ja. Also das ist so, es gibt für jeden Balkon die passenden Kräuter. Man muss nur, weil man keinen Sonnenbalkon hat, auf Kräuter verzichten. Das ist nicht so. Und den meisten Kräutern ist es tatsächlich auf Balkonen, zum Beispiel auf Terrassen, zu heiß. Also weil es gibt eben die paar mediterranen Kräuter, die normalerweise auf Geröllfeldern wachsen. Die kennen das, dass es von überall heiß ist. Aber alle anderen Kräuter, der Boden, auch wenn er trocken ist, tut trotzdem immer Wasser verdunsten. Das heißt, wenn ich auf dem Balkon stehe, wo rundrum heiße Wände sind, dann ist es den meisten Kräutern zu viel.
Ja, okay.
Also deshalb ist es durchaus auch sinnvoll, wenn man so einen ganz heißen Balkon hat, dass man den beschattet, auch für seine Pflanzen, weil die sonst schon leiden, auch wenn man die regelmäßig gießt. Und ansonsten ist es natürlich so, dass auf schattigen Balkonen funktionieren halt gut diese Pflanzen mit wässrigen Blättern, also Petersilie, Schnittlauch, Sauerampfer, Winterheckzwiebel eben. Aber zum Beispiel auch Basilikum, der ist eigentlich am glücklichsten, wenn er morgens und abends Sonne bekommt. Also der ist zwar ein Sonnenliebhaber, aber dieses Knall mittags, das ist nicht so seins. Also weil er hat ja auch keine bepelzten Blätter, um sich da Motz zu schützen, sondern er hat eben diese wässrigen Blätter. Und denen ist schon auch gerne mal zu heiß. Also
spannend, ja.
Der ist auf so einem halbschattigen Balkon tatsächlich sehr gut aufgehoben. Da wird er auch sehr groß. Es geht natürlich auch auf einem sonnigen Balkon, gerade wenn man vielleicht ein bisschen Schatten macht. Auf so einem richtig sonnigen Balkon sind halt dann Oregano und Thymian und so Sachen wunderbar aufgehoben. Genau. Und Minze, okay, fühlt sich eigentlich überall wohl, ist eher so ein bisschen feuchter, halbschattig zu Hause. Da macht sie größere Blätter, aber nicht ganz so viel Aroma, wie wenn sie jetzt in der Knallsonne steht. Da bleiben aber die Blätter dann halt sehr klein. Aber sie ist halt sehr stark. Also Minze kann man eigentlich überall ziehen.
Und die Petersilie, die eher Schatten, ne? Hast du vorhin gesagt. Das?
Die wachsen schon auch in der Sonne, aber wenn man jetzt sagt, ich habe so einen Steingarten, da sind diese Kräuter eigentlich, diese Salatkräuter, nicht gut aufgehoben. Also die brauchen schon Nährstoffe, die brauchen eben auch genug Wasser. Also man will ja Blätter ernten und Blätter bestehen aus Nährstoffen und Wasser und das muss man dann halt auch zuführen. Also wenn die zu arg gebrutzelt werden, dann tut es denen nicht wirklich gut. So.
Und sag mal, wie siehst du denn das eigentlich immer, also wenn ich jetzt einen Topfgarten habe und möchte da Kräuter anbauen, sollte ich dann auch nur spezielle Kräutererde und Kräuterdünger aus dem Handel nehmen oder kann ich Kräutererde irgendwie auch selbst mischen? Geht das?
Ja, also kann man natürlich selbst mischen. Es gibt es halt praktischerweise auch zu kaufen. Das Ding ist, dass halt jetzt vor allem mediterrane, verholzende Kräuter, die wollen halt eher so ein bisschen steiniges, auch eher mageres Substrat haben. Alles, wo ich viele Blätter ernte, brauchen halt auch mehr Nährstoffe. Also das ist irgendwie so das, woran ich mich orientieren kann. Wichtig ist natürlich, Erde ohne Torf zu nehmen. Am besten auch eine biologische Erde, damit da nicht irgendwelche Stoffe drin sind, die man eigentlich nicht essen will. Und natürlich, es ist halt für einen Balkongärtner immer ein bisschen schwierig, an Mischsubstrate zu kommen. Also ich würde halt immer Kompost zum Beispiel mit untermischen. Wenn man irgendjemanden kennt, der einen eigenen Garten hat und Kompost herstellt, ist es super, wenn man einfach ein bisschen Kompost mit untermischt, weil Erde, die ich kaufe, ist immer tot. Also die wird gedämpft, damit da keine Krankheitserreger oder Schädlinge drin sind. Und das heißt aber auch, dass die Erde unbelebt ist. Und unbelebte Erde ist nicht gut, weil Pflanzen wachsen im Boden und Boden ist sehr belebt.
Ja, das stimmt.
Deshalb ist immer die Frage, wie man da ein bisschen Leben reinkriegt. Also wenn man unsere Pflanzen kauft, kriegt man das Leben mitgeliefert. Aber ansonsten kann man halt schauen, ob man mit Mikroorganismen was macht. Also effektive Mikroorganismen kann man ja auch gießen. Das sind jetzt keine Tiere, aber es sind wenigstens Bakterien. Und sonst eben, wenn man jemanden hat mit Kompost im Garten, ist es super, wenn man sowas immer ein bisschen mit untermischt. Einfach, dass mal ein Regenwurm mit drin ist oder Springschwänze oder was da sonst so kreucht und fleucht, weil die sind halt einfach wichtig, damit sich Pflanzen auch wohlfühlen.
Ja.
Und ansonsten kann man schon Kräutersubstrat nehmen für den Balkon. Also es gibt zum Beispiel auch Terra Preta, also so Pflanzenkohle, gibt es auch schon aufgedüngte, die kann man auch untermischen, um praktisch jetzt gerade auf dem Balkon ein lebendiges Substrat zu haben, was lange auch hält, also weil die Erde ermüdet ja auch, die wird ja auch leer gesaugt sozusagen von den Pflanzen. Man kann zwar nachdüngen, aber trotzdem fehlen dann eben diese Mikronährstoffe irgendwann. Und mit dieser Kohle zum Beispiel kann man das halt einfach, das ist da halt besser gespeichert und das kann man da einfach besser dann handhaben, dass man die Erde einfach lang verwenden kann, dass die lang frisch bleibt sozusagen.
Ja, ja. Und kann man eigentlich auch sowas, ich weiß nicht, so aus Pflanzenbrühen, irgendwelche Pflanzenstärkungsmittel auch irgendwie herstellen? Ist das, mögen das auch Kräuter? So jetzt sowas wie, was weiß ich, Brennnesseljauche oder sowas, ja?
Ja, Pflanzenkohle macht man eigentlich immer mit in die Erde als Wasserspeicher und als Düngerspeicher. Mhm. Man kann aber natürlich immer Sachen gießen, also entweder die effektiven Mikroorganismen oder auch wenn man Bokashi-Eimer hat oder sowas, das kann man wunderbar verwenden. Gut. Oder halt, ich meine, Jauche auf dem Balkon, immer so eine Sache.
Das ist auch nicht so
man
lecker.
Man kann natürlich... Ja, es kommt drauf an. Man kann das schon so verpacken, dass es nicht so arg stinkt. Man kann ja auch, wenn man viel Tee trinkt, kann man das immer jeden Morgen da in sein Gefäß reinschmeißen. Es gibt auch einen wunderbaren jauchigen Dünger. Mhm. Jauche riecht ja auch nur so lange, wie sie sich umsetzt, danach nicht mehr. Mhm. Zumindest stinkt sie nicht. Also wenn ich sie dann vergieße schon, aber nicht aus dem Topf raus.
Ja.
Also da kann man durchaus selber was machen. Man kann auch mit Tees was machen. Also man kann ja aus Pflanzen auch Tees machen, ob das jetzt Brennnessel ist oder Schachtelhalm. Mhm. Kann man auch einen Tee draus kochen und damit praktisch Pflanzenstärkungsmittel herstellen.
Da war, weil sonst auch so im Frühling, finde ich, beobachtet man jetzt ja schon, ne, dass so gerade im Mai, wenn dann auf einmal so die Blattläuse, also ist dann so der erste Schwung an Schädlingen irgendwie, die dann halt so drüber herfallen über die jungen Austriebe oder sowas. Deswegen denkt man so, jetzt mache ich meine Pflanzen stark.
Ja, also die Blattläuse, das ist ja, natürlich befallen sie schwache Pflanzen, das ist aber natürlich auch witterungsabhängig. Also wenn es tagsüber sehr warm ist und nachts nochmal sehr kalt, dann produzieren die Pflanzen einfach viel Zucker. Und dann kommen die Blattläuse. Für mich sind Blattläuse aber jetzt erstmal keine Schädlinge, sondern auch Mitlebewesen, die extrem wichtig sind in unserem Ökosystem, sage ich mal. Weil Blattläuse, natürlich saugen die an meinen Pflanzen, die sind aber Futter für ganz, ganz, ganz viele andere Pflanzen, Tiere, also vor allem für Nützlinge, aber sogar auch für Vögel. Und Blattläuse sind praktisch wie das Plankton im Meer, was Wale ernährt sozusagen. Also die Blattläuse produzieren Insekten, die dann andere Tiere wieder essen. Und wenn wir halt unten die Grundlage wegnehmen, dann wird es halt oben auch weniger. Also wenn meine Pflanzen gesund sind, dann machen den Blattläuse eigentlich nichts. Sondern das erledigt sich nach 1 bis 2 Wochen.
Aber das ist ein guter Vergleich mit dem Plankton.
Ja, genau. Ja. Das erledigt sich nach 1 bis 2 Wochen eigentlich selber, weil eben diese ganzen Gegenspieler eigentlich da sind. Also bei uns in der Gärtnerei funktioniert es tatsächlich sehr gut. Wir müssen da eigentlich uns gar nicht weiter drum kümmern. Natürlich sagt man dann, ja, meine Rosen und dann blühen die nicht mehr so schön. Aber da kann man dann auch einfach mal mit den Fingern die Rosenblüten abziehen. Und dann ist auch gut.
Ja.
So, also da muss ich jetzt nicht immer spritzen oder so, weil ich halt immer alle anderen auch mit erwische dann.
Das ist richtig.
Die da sich eigentlich drum kümmern wollen. Und die sind dann nicht mehr da. Die fehlen mir dann beim nächsten Mal.
Deswegen immer Ruhe bewahren.
Und es ist völlig normal, dass zum Beispiel der Schnittlauch 2-mal im Jahr Läuse hat. Also das ist einfach so. Das muss man dem nicht übel nehmen. Das macht auch nichts. Das geht wieder weg oder man schneidet ihn runter und er treibt neu aus. Das ist gar kein Problem. Das tötet die Pflanzen eigentlich nicht.
Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil oftmals denkt man ja wirklich so, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, ne? Also, aber dass das ja auch so natürlich irgendwie auch ist und wie du schon sagst, ja einfach auch so ein Ökosystem, ne? Ja. Sag mal, Caroline, bei welchen Kräutern macht es eigentlich Sinn, also die auszusehen und bei welchen bietet es sich eher an, gleich Jungpflanzen zu kaufen?
Das kommt drauf an, welchen Aufwand man betreiben will. Also das mit dem Aussäen ist halt immer so eine Sache. Petersilie zum Beispiel braucht sehr lange, bis sie keimt, weil die ja unbedeckt und aber feucht und hell keimen möchte. Und Basilikum möchte auch unbedeckt keimen. Der keimt zwar schneller, aber kriegt dann gerne so bodenbürtige Pilzkrankheiten und fällt um. Schnittlauch geht an zu manchen Jahreszeiten gut, zu anderen gar nicht. Also man braucht frisches Saatgut, sonst keimt es nicht mehr. Also man kann es probieren, keine Frage, wenn man da Lust drauf hat. Aber wenn man ernten will, dann kauft man sich am besten so gegen Mai einfach Jungpflanzen, die dann auch zuverlässig wachsen. Also und von vielen Kräutern kann man natürlich auch Stecklinge machen. Das ist eh einfacher, als wenn man sie aussät, sage ich mal. Also Minzen zum Beispiel kann man gar nicht aussäen, die kann man nur über ihre Stolonen vermehren, also über Teilung, weil die machen gar kein Saatgut. Also zumindest nicht die, die eine Sorte
interessant.
Haben.
Interessant, das wüsste ich auch nicht.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Das habe ich noch nie so drauf geachtet. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt. Und gibt es eigentlich auch unter Kräutern also gute und schlechte Nachbarn? Also welche, die sich besonders gut vertragen und welche, die sagen so, ja, nee, die mag ich ja gar nicht.
Also da kommt es eben drauf an, was die für Lebensbereiche haben. Aber dass sie sich untereinander schlecht vertragen, ist eigentlich nur bei den Artemisien, also den Beifüßen. Mhm. Die vertragen sich mit anderen nicht, weil die bilden Stoffe, die wachstumshemmend sind. Die vertragen sich super mit Johannisbeeren, aber mit allen anderen Pflanzen sollten sie ein bisschen Abstand haben. Also ob das Wermut ist oder die einjährige Beifuß Artemisia annua oder auch die ganzen Eberrauten, die da dazu gehören. Der gemeine Beifuß, das sind eben so Vertreter. Die setzt man lieber ein bisschen einsam. Alle anderen muss man halt drauf achten, wie groß werden die. Also so ein Currykraut kann halt auch mal ein Quadratmeter groß werden. Wenn ich den neben Basilikum oder Thymian setze, dann ist er halt weg. So, also auf solche Sachen muss ich halt achten. Aber dass sie sich nicht vertragen, das wüsste ich sonst eigentlich nicht.
Ja, ja, okay. Wir hatten es ja vorhin schon so von der Minze, wo du ja meintest, so, dass die so wandert. Wie ist das eigentlich mit Dill? Also ich beobachte das immer bei meinen Eltern zu Hause im Garten. Der ist immer irgendwie auch überall so im Gemüsebeet, ist der auf einmal, wo der auf einmal so aufploppt. Aber kann man den auch irgendwo zentriert setzen? Ich habe das noch nie so richtig gesehen.
Dill ist sehr eigenwillig. Der wächst nur da, wo es ihm gefällt. Deshalb ist es am einfachsten, man lässt ihn aussäen und er kommt dann da, wo er will.
Okay.
Weil da, wo man ihn hinsetzt, da will er garantiert nicht.
Ja, ja.
Also deshalb machen wir auch Dill nicht im Topf, weil das einfach verlorene Liebesmühe ist. Das macht einfach keinen Sinn.
Ja, ja. So. Da gibt es schon so kleine Diven unter den Kräutern. Ich merke das schon.
Definitiv. Also es ist halt die Frage, was sie dann suchen oder was sie haben wollen. Irgendwas gefällt ihnen dann halt an einem bestimmten Standort und dann keimen sie da und dann fressen sie auch die Schnecken nicht. Deshalb, wenn man die Möglichkeit hat, dass die durch den Garten wandern, dann sollte man es ihnen lassen.
Mhm. Ne? Dann lässt man die einfach.
Ja.
Okay. Und wie ist es überhaupt so mit der Lebensdauer von Kräutern? Also welche muss man Jahr für Jahr neu aussehen oder pflanzen und welche, die halten sich viele Jahre im Garten?
Also es gibt eben die einjährigen Kräuter, die bei uns auch vielleicht nicht heimisch sind. Wie eben Basilikum ist da halt der Klassiker. Da gibt es zwar die Strauchbasilikum wie African Blue oder russisches Strauchbasilikum oder so, die kann man überwintern, aber die muss man eben auch sehr hell und nicht so warm überwintern. Das ist auch immer so ein bisschen russisch Roulette, dass es funktioniert. Also es gibt viele Leute, bei denen es funktioniert, aber viele Leute, bei denen es auch nicht funktioniert. Bei uns funktioniert es auch noch nicht jedes Jahr, weil wir noch nicht die optimalen Infrastruktur haben dafür. Und sonst Basilikum, der ist einfach fertig, wenn es dann dunkel wird. Also der ist wirklich einjährig. Und Petersilie zum Beispiel ist zweijährig. Das heißt, im ersten Jahr macht sie Blätter und im zweiten Jahr will sie dann blühen. Und wenn sie blüht, bildet sie halt Stoffe, die nicht vorteilhaft sind zum Essen. Also man kann sie dann im zweiten Jahr noch so lange essen, bis sie blüht, aber dann halt nicht mehr. Und dann sollte man in denselben Platz auch keine Petersilie mehr setzen, weil die mag auch ihre eigenen Ausscheidungen nicht. Und ansonsten sind die Kräuter sehr haltbar. Also es gibt natürlich noch Koriander und Kerbel und so Sachen. Das ist alles, was man auch regelmäßig aussäen sollte, weil man das ja immer abschneidet und dann ist eigentlich fertig. So. Dill ist auch zweijährig und alle anderen sind eigentlich mehrjährig. Also der Schnittlauch, der wird von Jahr zu Jahr mehr, weil er ja Zwiebelchen und sich auch gerne außenrum aussät. Man kann den auch regelmäßig teilen, da hat er wieder mehr Kraft dann. Die Winterheckzwiebel, die macht auch jedes Jahr einen dickeren Horst. Und bei so Mediterranen muss man halt gucken, dass man die vernünftig schneidet, weil die sonst halt zu arg verholzen und dann irgendwann auch kaputt gehen. Also die sind aber eigentlich so 5, 6, 7 Jahre, sollten die schon gut gehen.
Und jetzt lass uns doch mal so ein bisschen über das Thema Kräuter richtig ernten irgendwie sprechen, weil das ist auch etwas, wo ich manchmal auch so ein bisschen ins Rudern komme, weil ich dann immer nicht weiß, oh Gott, überernte ich jetzt meinen Thymian oder wie macht man das richtig? Also, ne, dass der irgendwie einerseits sich gut entwickelt, aber man trotzdem ja auch regelmäßig was so für die Küche oder für Gerichte zum Verfeinern nehmen kann.
Ja, da gibt's halt die Kräuter, die stark wachsen und die Kräuter, die nicht stark wachsen. Und die Mediterranen, die wachsen eigentlich nicht so stark. Also an so einem Rosmarin ist halt relativ viel dran, aber so ein Thymian ist unter Umständen relativ klein. Also wenn man wirklich viel Thymian braucht, sollte man sich wahrscheinlich mehrere Pflanzen zulegen, weil bei denen darf man halt nicht das komplette Grün wegnehmen, weil dann haben sie keine Photosynthese mehr und dann gehen sie halt ein. Also das muss man halt beachten, dass man da immer nur Teile verwendet, wohingegen bei Schnittlauch oder so, die kann man auch komplett abschneiden. Die kommen halt aus den Zwiebeln wieder raus. Also das ist auch der Unterschied. Es gibt Pflanzen, wo man praktisch immer die Spitzen, also von oben, ein Teil erntet, so wie beim Basilikum. Da zupft man nie einzelne Blätter ab. Das tötet ihn definitiv, sondern man nimmt immer von oben eine Spitze. Also das kann auch ein ganzer Ast sein, aber er braucht eben unten immer das Grün, wo er sich weiter draus erhält. Und aus den Blattachseln macht er dann neue Triebe. Also er wird immer buschiger, je mehr ich ihn von oben ernte. Und bei Petersilie und Schnittlauch, der macht ja einzelne Blätter, die ich ernte, aus der Basis raus. Mhm. Das ist ein anderes Ernten. Da nehme ich dann auch wirklich das ganze Blatt und nicht nur Teile davon. Weil dann geht das Blatt irgendwann kaputt. Okay. Also da schneide ich halt wirklich immer bis unten. Und die Mediterranen, da erntet man halt Äste sozusagen auch. Aber man muss eben gucken, dass immer genug Grün dran bleibt oder dass man halt auch irgendwie eine Form erhält, damit die ja weiter gut wachsen können. Also da, wenn man halt viel braucht, dann muss man sich mehrere Pflanzen zulegen, würde ich sagen. Also auch Oregano oder sowas.
Ja, das ist richtig. Aber irgendwie ist es auch so beliebt, genau, dass man da, ach jetzt hier wieder, gerade wenn man so Ofengemüse oder auf Pizza oder sowas und dann schwuppdiwupp ist dann irgendwie nicht mehr so viel von der Pflanze da. Man denkt so, ah, und sie wächst auch so langsam. Ah, was mache ich denn jetzt?
Genau, mehr kaufen.
Ja, nee, mehr kaufen. Ja. Und am besten bei euch in der Gärtnerei.
Immer gerne.
Ja. Ihr habt ja auch einen Online-Shop, ne? Das kann man ja auch online bestellen, die Pflanzen.
Wir haben einen wunderschönen Online-Shop und wir verschicken auch europaweit tatsächlich. Wir geben uns sehr viel Mühe mit dem Einpacken. Also unsere Kunden sind sehr zufrieden.
Toll.
Genau.
Und ich habe auch noch so eine Frage stehen. Was hältst du eigentlich von so Züchtungen wie Ananasminze, Bananenminze oder Grapefruitminze? Also es gibt ja so viele neumodische oder neue Züchtungen. Ist das dann manchmal eher so Schnickschnack? Ist das übertrieben? Wie ist deine Einstellung dazu?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin davon meistens nicht so begeistert, weil oft sind es Fantasienamen und meistens riecht die Minze nicht so, wie man sich's vorstellt. Also wenn ich eine Erdbeerminze habe, dann riecht die nicht nach Erdbeere. Die Ananasminze riecht schon ein bisschen nach Ananas, aber ist halt immer noch eine Minze. Und es ist für mich ist es schon auch ein relativer Hype gewesen, sage ich mal, weil die Leute dann halt denken, sie stellen sich jetzt halt so eine Minze auf dem Balkon, die nach Schokolade riecht oder nach Erdbeere, und was aber definitiv nicht der Fall sein wird, so auch wenn sie so heißt. Nee. Dann nennt halt auch jeder Gärtner seine Minzen irgendwie anders. Also man kann da sich nicht drauf verlassen, dass man bei allen Gärtnern dann dasselbe Produkt unter dem Namen bekommt. So, das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Es gibt schon so Spezialitätengärtnereien, die das vielleicht mit mehr Ernst betreiben, aber meins war es nie so, auch weil mich halt das enttäuscht, was ich dann da bekomme. Deshalb beschränke ich mich eigentlich so ein bisschen auf die Minzen, die gut sind im Tee oder halt mal noch eine Bergamottminze oder sowas. Ich meine, wir haben auch eine Schokominze, aber das heißt dann halt, dass die halt so in Richtung After Eight geht. Also aber halt in das Minzige von After Eight und nicht in das Schokoladige von After Eight. So, also das muss man halt einfach wissen, wenn man sowas kauft. Also man kann das ausprobieren, aber man braucht jetzt nicht erwarten, dass man da ein Erdbeerbonbon dann hat mit einen leichten Minzhauch. Das ist so nicht.
Ja, ich denke dann auch immer, also wenn ich jetzt Ananas, also entweder kaufe ich mir einfach eine Ananas und esse halt eine Minze dazu, ne, oder halt, ich kaufe halt Erdbeeren und esse eine Minze dazu, aber diese Erwartung an diese Kräuter ist ja manchmal schon sehr hoch, ne, irgendwie bei solchen Namen, ja.
Ja, es ist auch vielleicht ein bisschen Kundenverarsche. Also es gibt dann schon Gärtnereien, wo dabei steht, dass die Erdbeerminze lecker ist zu Erdbeeren. Mhm. Okay, damit bin ich einverstanden. Aber also Bananenminze finde ich jetzt schon sehr weit hergeholt. Die Ananasminze, die ist halt hübsch, die ist panaschiert, die ist weißbunt und halt ist so ein bisschen fällig. Mhm. Das ist halt einfach eine besondere Minze, die sich halt abhebt. Die riecht schon fruchtig, definitiv. Mhm. Aber bei vielen ist es halt, also ich meine, es gibt halt auch so wahnsinnig viele Minzen, wie soll man die alle nennen? Da denkt man sich halt was aus, damit man die besser verkauft. Also wer soll sich aus 60 Minzen irgendwie eine aussuchen? Das ist so, das überfordert auch Gärtner.
Das glaube ich.
Genau.
Und sag mal, welche Kräuter sind denn so momentan oder so seit ein paar Jahren vielleicht so gerade in aller Munde? Also welche sind so besonders gefragt oder was stellst du so fest, wo die Kunden irgendwie danach fragen vielleicht auch?
Naja, das kommt immer drauf an, was aktuell in den Zeitschriften steht, würde ich sagen. Das merkt man schon deutlich.
Mhm.
Also Kräuter, also die Artemisia annua ist natürlich irgendwie so ein Hype halt seit Corona. Die wird natürlich stark nachgefragt und wir haben auch Shiso zum Beispiel im Programm, dieses Sesamkraut. Das ist halt so ein Exot. Ja. Wir haben vielleicht dieses Jahr auch wieder Zimtkardamom, wenn er gelingt. Das ist halt so besondere Sachen, sind natürlich schon immer beliebt, sage ich mal. Aber ansonsten sind es halt die Klassiker, also irgendwie halt bunte und einfache Basilikum. Petersilie, Winterheckzwiebel, Luftzwiebel auch, diese Etagenzwiebel, die keine Blüten macht, sondern neue Zwiebeln in der ersten und zweiten und dritten Etage. Und auch Wildkräuter sind natürlich schon sowas, was kommt, also was viel nachgefragt wird inzwischen. Ja.
Und was hältst du von exotischen Kräutern, sowas wie Ginseng oder Ingwer? Spielt das auch bei euch eine Rolle?
Machen wir jetzt weniger. Also beim Ingwer ist es halt so, also ich kenne es ja aus, ich bin ja mit den Gemüsegärtnern, wir sind ja bekannt und verbandelt und da ist halt das Problem, dass es kein sicheres Pflanzgut gibt. Und wenn man das Pflanzgut aus Nahost nimmt, kann es halt sein, dass man sich extreme Erreger ins Gewächshaus holt. Deshalb machen wir das nicht. Also das kann der Privatmann kann es natürlich zu Hause machen, kann sich den mal kaufen und kann den pflanzen. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da Tonnen von erntet. Das ist halt ein Erlebnis.
Ja.
Und natürlich viele Gärtnereien bieten das an, aber das da muss man dann auch sehr früh warm anziehen und so weiter. Da haben wir die Infrastruktur einfach gerade noch nicht. Da konzentrieren wir uns lieber auf das Klassische. Ist halt ein Erlebnis, also so andere Pflanzen einfach auch zu beobachten, auch wenn man die dann vielleicht gar nicht verwendet.
Ja, nee, gebe ich dir auch recht. Und dass man da auch eher bei den Pflanzen bleibt oder was man auch gut machen kann irgendwie. Also das macht ihr ja auch anscheinend. Deswegen ist das schon auch richtig.
Was nicht funktioniert, wird bei uns auch nicht weiterverfolgt.
Nee, genau. Das ist ja auch irgendwie auch vernünftig.
Ja.
Der gute Weg. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Folge. Caroline, hast du noch einen Ratschlag für unsere Kräuterfans da draußen? Also was sie beim Gärtnern mit Kräutern beherzigen sollten? Hast du da noch irgendwas, was du denen jetzt unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, eine Sache möchte ich unbedingt mit auf den Weg geben. Das sind Wildkräuter, dass man die unbedingt probieren soll. Und zwar auch nicht unbedingt nur Löwenzahn und Brennnessel, sondern halt auch sowas wie Baldrian oder Wiesenlabkraut, die wahnsinnig lecker sind. Gerade jetzt im Frühjahr, um sie mit in Salat zu mischen oder Rauken, also wilde Rauke zum Beispiel oder auch die Rauke Ruka, die auch gut auf dem Beet überwintern. Auch den ganzen Winter kann man die ernten. Sowas, das sollte man einfach mal probieren, mal mit integrieren in seinen Speiseplan, weil die sind sehr gesund und eben auch sehr lecker. Und das andere ist sowas, was ich immer sage, dass die Leute denken, wenn der Basilikum blüht, dann kann man ihn nicht mehr verwenden. Und das stimmt nicht. Man kann Basilikum immer verwenden. Und gerade die Blüten sind eine große Bienenweide und sehr lecker. Und wenn man zum Beispiel ein Strauchbasilikum hat, kann man die Blüten auch wunderbar trocknen. Die halten ewig ihr Aroma. Und das ist also immer Basilikum immer blühen lassen und dann einfach die Blüten in Salat streifen und fertig ist, muss man gar nichts schnippeln.
Gut.
Ja.
Ja, also Caroline, ich danke dir ganz herzlich für diese kurzweilige Folge und die vielen Infos, die du uns jetzt hier schon verraten hast.
Ja.
Und ich merke immer wieder, Kräuter sind einfach wirklich faszinierend und dass sie bereichern ja irgendwie nicht nur unseren Speiseplan, sondern auch unser Gemüt, ne? Also so, ja. Die tragen schon so auch zu unserem Wohlbefinden bei, auch ne, mit den Tees und auch so einfach diese Aromen, das ist ja schon irgendwie faszinierend.
Ja, Kräuter sind ja auch Heilpflanzen.
Ja, oh Gott, nochmal so ein großes Feld. Also ich glaube auch, dieses Thema ist so ergiebig. Da machen wir nochmal eine extra Folge.
Ja, sehr gerne.
Dann vielen Dank, dass du dir auch so viel Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr gute Kräutersaison in der Gärtnerei. Und ja, weiterhin viel Spaß und Erfolg.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Nun sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt und ich hoffe, ihr habt heute viel Neues über Kräuter gehört und könnt auch den einen und anderen Tipp von Caroline Urban bei euch zu Hause umsetzen. Vielen Dank jedenfalls, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr den Podcast abonnieren, denn dann verpasst ihr künftig keine neue Episode und bleibt immer auf dem Laufenden und könnt euch regelmäßig von interessanten Pflanzenthemen inspirieren lassen. Ich freue mich jedenfalls schon auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch jetzt erstmal einen aromatischen Frühling. Macht's gut und bis bald, eure Carina.